Seid ihr bereit für spannende Fragen von unseren Hörern und natürlich großartige Antworten von uns dazu, Mario, oder? Wir haben uns wirklich einiges überlegt wieder. Ganz schwierige genau. Fragen waren dabei.
Ganz genau. Beispiel. Vor allem, das wie überall in der Langlebigkeitsmedizin, Das ist alles sehr, sehr individuell. Es gibt Leute, die sind nach ein paar Stunden schon, also nach 8, 9, 10 Stunden, da beginnt die Autophagie schon hochzuregeln.
Ja.
Bei manchen dauert es halt einfach länger. Es gibt auch Leute, die haben einen schnelleren Stoffwechsel. Es gibt Leute mit einem langsameren Stoffwechsel. Mhm. Das spielt dann natürlich auch mit rein.
Mhm.
Sprich, das kann man am Ende des Tages nicht ganz so genau sagen.
Aus meiner Sicht heraus, dass es wahrscheinlich selten gut ist, wenn man nur ein Monopräparat nimmt. Diese Magnesiumverbindungen, du hast gesagt, es gibt wahrscheinlich über 20 Stück, die haben alle ihre Vor- und Nachteile und oft ist die Kombination derer das, was wirklich die Magie ausmacht. Ursprünglich ist dieser DEXA-Scan entwickelt worden, um Knochendichte zu messen. Ja, hat eine niedrige Strahlenbelastung, also Knochendichte-Messung war das klassische Thema. Man kann eben aufgrund dessen, dass man die Knochen gut messen kann, kann man auch die Weichteile gut abgrenzen und kann damit auch die Fettverteilung besser darstellen als mit jeder anderen Messmethode.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und willkommen zu einem meiner Lieblingsformate von Beyond Lifespan. Wir haben heute wieder den Mario von Molecular bei uns. Wir haben eine Ask Me Anything Folge für euch heute in der Vorbereitung. Ja, seid ihr bereit für spannende Fragen von unseren Hörern und natürlich großartige Antworten von uns dazu. Mario, oder? Wir haben uns wirklich einiges überlegt wieder.
Ganz
schwierige
genau.
Fragen waren dabei.
Ganz genau. Ist natürlich auch immer mein Lieblingsformat, die Fragen. Es werden auch immer mehr Fragen. Deswegen haben wir natürlich auch in Zukunft diese Fragen-Episoden in einem immer kürzeren Abstand.
Mhm.
Und schauen da natürlich, dass wir so viel wie möglich beantworten und das auch so ausführlich wie möglich beantworten. Da fließt auf jeden Fall auch immer sehr viel Vorbereitungszeit vom ganzen Team mit rein. Und
da werden schwierige Fragen gestellt und wir nehmen die sehr ernst, muss man sagen, gell? Also da wird lange überlegt.
Auch kein Ausschuss.
Genau.
Also es wird auch jede Frage, jede Anmerkung, das wird auch alles behandelt. Wir bekommen auch immer wieder mal Themenvorschläge, freut uns natürlich auch. Das nehmen wir natürlich auch gerne auf. Und heute haben wir wieder ein spannendes Programm vor uns.
Spannendes Programm in Vorbereitung, genau. Und wir haben die erste Frage vom lieben Ralf hier. Möchtest du die kurz zusammenfassen? Oder? Das ist nämlich eine längere Frage tatsächlich, gar nicht so einfach. Eigentlich sind es ja drei, ne? Eigentlich sind es ja drei Fragen in einer.
Da sind tatsächlich drei Teilfragen. Ja. Ich glaube, mir ist es auch an der Stelle nochmal wichtig, gleich vorab zu erwähnen, dass wir hier gar nichts diagnostizieren wollen, wir wollen nichts behandeln. Wir wollen auch keine verbindlichen Informationen zu irgendwelchen Dosierungen geben oder zu Arzneimitteln. Das dürfen wir in dem Setting auch gar nicht. Longevity ist immer noch ein sehr, sehr großes Lifestyle-Feld. Das wollen wir auch hier im Podcast so handhaben. Auch wenn wir hier natürlich auch alles wissenschaftsbasiert machen, transparent machen und uns da natürlich auch sehr viel Mühe geben, ist das vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig nochmal zu erwähnen, weil das auch in den Fragen immer mal wieder so ein bisschen durchkommt.
Klar.
Die Leute möchten sehr, sehr konkrete Angaben, wie sie jetzt ihr Leben auf den Kopf stellen, wie sie die Supplements einnehmen, wie sie die Medikamente einnehmen. Das ist immer sehr, sehr individuell. Und
darauf freuen wir uns, wenn dann jemand in die langlebigkeitsmedizinische Praxis kommt und sich dann da konkret im Einzelfall informiert, wo dann auch medizinische Empfehlungen ganz konkret möglich sind.
Genau.
Das können wir hier im Podcast auf Pauschalebene nicht leisten, leider.
Genau. Wir wollen Input geben, wir wollen anregen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht den einen oder anderen Anstoß geben, den man auch zu Hause schon umsetzen kann, aber das hat natürlich auch seine Grenzen.
Mhm. Genau.
Alles klar. Dann.
Also leg mal los mit Ralf seiner 3-in-1-Frage.
Ganz genau. Da dreht sich alles um ein sehr, sehr spannendes Thema im Longevity-Bereich und zwar im Autophagie. Da gab es ja auch schon Folgen drüber. Du hast mit dem Gerd gemeinsam über Autophagie geredet und dann auch in einer Einzel-Episode. Da ging es auch um das Thema Autophagie bzw. um das Thema Fasten, wie man das mit Supplements unterstützen kann, wie man das in seinen Leben gut integrieren kann. Das war ein spannendes Thema, das beschäftigt auch den Ralf. Und der hat jetzt zu Beginn eine ganz, ganz grundlegende Frage. Und zwar hat er gelesen oder gehört, dass er immer erklärt wird, Autophagie setzt bei einem Kaloriendefizit ein. Jetzt hat er aber auch gelesen, dass man ja immer eine gewisse Menge an Kohlenhydraten zur Verfügung hat. Die sind dann irgendwann aufgebraucht. Das heißt, irgendwann muss ich im Körper was bei der Energiebereitstellung ändern. Und irgendwann werden dann diese Kalorien zum Verbrennen nicht mehr von den Kohlenhydraten bereitgestellt, sondern eben vom Fett.
Mhm.
Jetzt hat das der Ralf so als Missverständnis aufgefasst, dass die Kalorien ja praktisch nie ausgehen.
Mhm.
Wann geht es dann los mit Autophagie? Mhm. Und wann setzt dieses Kaloriendefizit ein? Das heißt, wann ist da dieser Turning Point?
Wann ist der Turning Point? Ja, es ist überhaupt in der Biologie, ich verstehe das völlig, wenn man jetzt sozusagen eher aus einem maschinell-technischen Bereich jetzt kommt, angenommen, und man stellt sich eben Dinge mechanischer vor, ja, dann hat man manchmal wirklich Probleme, die biologischen Vorgänge komplett zu greifen, weil das ist einfach weniger präzise hier irgendwie, wenn man das so formulieren kann, vielleicht, es ist einfach diese Zellbiologie, es ist einfach mehr im Fluss. Dinge sind einfach mehr im Fluss. Es gibt einfach normalerweise nicht den einen Punkt, wo das eine scharf aufhört, das andere scharf beginnt. Es ist alles irgendwo ein Fluss, der ineinander übergeht, der ineinander greift. Und hier haben wir auch das Thema natürlich klar, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, was passiert dann? Also ich glaube, man kann es vielleicht so zusammenfassen, denn Ralf interessiert einfach, wo nimmt der Körper unsere Energie her und wann ist das irgendwie, wie ist das gestaffelt und so weiter. Also wenn wir das nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, also Kohlenhydrate und Fettstoffwechsel, es ist klar, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann wird es in Form von Glykogen gespeichert, das geht in die Muskulatur, es geht in die Leber. Dort können wir natürlich einiges lagern, ja, aber diese Speicher werden natürlich auch wieder geleert, wenn wir was tun, also wenn wir diese Speicher brauchen, werden die wieder abgerufen. Und wie lange halten die? Also das ist natürlich das, was der Ralf hier genau anspricht. Das hat natürlich die Einflussfaktoren, wie voll sind unsere Speicher im Muskel und Leber, wann haben wir zuletzt das Mal gegessen und wie intensiv ist zum Beispiel unsere Sporteinheit, die wir gerade hier durchführen, um diese Speicher zu leeren. Und wenn die Speicher halt leer sind, dann schaltet unser Körper in den Fettstoffwechsel um und die Glucose wird der Ketonkörper verstoffwechselt. Ja. Das einmal zum grundlegenden, sagen wir, Problem, was der Ralf hier gerne diskutiert haben möchte. Und man kann eigentlich das ist vielleicht annähernd so messen, dass wenn wir den respiratorischen Quotienten heranziehen als Test, dann können wir messen, wie viele Ketonkörper hier im Umlauf sind. Das kann man in der Atemluft tatsächlich messen. Und da kann man natürlich dann schon rauskriegen, was ist die Art der verbrannten Nährstoffe, zu welcher Zeit, beziehungsweise welche Größe hat unser respiratorischer Quotient. Ja, wenn der natürlich dementsprechend höher liegt, dann wissen wir, es ist kohlenhydratlastig. Wenn er eher niedriger ist, dann wissen wir, es ist eher fettlastig und so weiter. Also da können wir uns das schon ein bisschen dann herleiten. Aber es ist natürlich dieser Test, den kann man jetzt nicht einfach so zu Hause schnell jetzt machen, ja, und schauen, wie ist mein Stoffwechsel gerade kalibriert, bin ich im Fettstoffwechsel, bin ich im Kohlenhydratstoffwechsel, das sind ja doch recht experimentelle Bedingungen auf einem Laufband mit einer Atemmaske und so weiter, wo diese Tests durchgeführt werden. Aber jetzt einmal nur zur Erklärung, da könnte man diesen Shift testen, messen und feststellen. Also es wäre möglich, aber es ist nicht einfach im Handumdrehen so entspannt, locker zu Hause möglich.
Okay. Ja? Also man kann mit diesem respiratorischen Quotienten dann auch vermuten, wann die Autophagie jetzt konkret losgeht, oder gibt es da jetzt nicht so einen definitiven Messpunkt?
Ja, also die Autophagie, es gibt keine Methode, wo man jetzt genau sehen kann, wo die losgeht. Man muss vor allem auch eins sagen, weil ich am Anfang gesagt habe, das ist ein Übergang und das ist irgendwie fließend so. Also Autophagie passiert ja immer. Also immer, es ist immer Autophagie passierend in unseren Zellen, also die Entgiftung, das Recycling, das passiert permanent. Die Frage ist eigentlich nur, wie aktiv ist dieser Vorgang? Also in Stresssituationen wird es halt getriggert und dann haben wir einfach mehr autophagische Tätigkeit, wenn man das so korrekt sagt. Also die Kalorien haben natürlich was damit zu tun, wenn wir natürlich jetzt irgendwo uns restriktieren, also fasten, dann wird natürlich die Autophagie angetrieben. Ja? Aber es ist trotzdem auch nicht irgendwo ganz klar, wann das jetzt beginnt oder aufhört. Und ganz wichtig, glaube ich, ist zu verstehen, es ist eigentlich kontinuierlich immer da. Es ist natürlich manchmal mehr, manchmal weniger. So vielleicht, dass man es sich erklären kann. Also vielleicht ein bisschen unbefriedigende Antwort jetzt mit dem, für den Ralf, ja, muss man sagen. Aber im Tierexperiment kann man vielleicht hier noch näher irgendwo sich annähern. Da gibt es auch die Zahlen, die dann immer im Umlauf sind. Also wann fängt die Autophagie an? Nach 16 Stunden, sagen manche, das ist aus den Tierexperimenten entlehnt, diese Erkenntnis. Und manche sagen aber auch, nein, es dauert 72 Stunden, bevor wir wirklich echte Autophagie sehen. Also ich glaube, es ist vor allem schwierig, also der genaue Zeitpunkt ist definitiv schwierig und es ist natürlich auch mit dem Hunger, es ist die Frage, ob es mit dem Hungerreiz wirklich so genau korreliert, weil der Hungerreiz wird durch niedriges Insulin ausgelöst, vielleicht kann man das irgendwo sich annähern. Also wenn man natürlich sehr hungrig ist, dann kann schon auch gut sein, dass man gerade schon in der Autophagie auch sich befindet. Ja, trotzdem, aber ist auch keine harte Aussage leider, das muss ich sagen.
Genau, trotzdem gibt es natürlich auch das Phänomen, wenn jetzt jemand beginnt mit dem Intervallfasten, man lässt zum Beispiel das Frühstück aus, dann ist es in den ersten Tagen natürlich auch so, dass man am Vormittag Hunger hat und dann fällt dieser Hunger auch nach einer gewissen Zeit weg, den man in dieser Fastenperiode hat. Das heißt, da gewöhnt sich der Körper dran, das ist ja dieses typische Thema metabolische Flexibilität, dass man dann natürlich auch am Vormittag, dass die Leber dieses Glykogen, diese gespeicherten Kohlenhydrate natürlich auch abbauen kann und die dem Körper dann zur Verfügung stellt zur Energiegewinnung.
Die Leber, die du ansprichst, ist das Thema. Die ist einfach am Anfang das nicht gewöhnt, dass sie hier so eine tragende Rolle spielt. Wenn der Organismus das Fasten nicht kennt, ist die Leber das nicht gewöhnt. Und dann aber mit der Zeit gewöhnt sie sich an ihre Rolle und ist dann auch in der Gluconeogenese tätig. Und wir haben einfach dann die Möglichkeit, dass wir den Zucker, den wir vielleicht aktuell auch mal brauchen, den können wir synthetisieren, und brauchen den auch dann nicht zuführen. Und es ist einfach eine Frage der Gewöhnung. Es ist üblicherweise 2 bis 3 Wochen, die man braucht, bis man da voll adaptiert ist. Aber wie du sagst, nach ein paar Tagen ist es schon deutlich besser mit dem Hungergefühl. Ja. Also Hungergefühl auch eine schwierige Sache. Ja, weil immer wenn die Gefühle ins Spiel kommen, wird es sehr individuell. Also das ist ganz schwierig, da auch den harten Anker zu setzen. Aber vielleicht kann man sich schon so weit aus dem Fenster nehmen, zu sagen, wenn man hungrig ist, ist es schon nicht unwahrscheinlich, dass man gerade autophagisch auch ist im State of Metabolism. Kann man das, glaubst du? Kann man so durch, wenn man das so sagen?
Alles klar. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Ja. Vor allem ist wie überall in der Langlebigkeitsmedizin, das ist alles sehr, sehr individuell. Es gibt Leute, die sind nach ein paar Stunden schon, also nach 8, 9, 10 Stunden, da beginnt die Autophagie schon hochzuregeln. Ja. Bei manchen dauert es halt einfach länger. Es gibt auch Leute, die haben einen schnelleren Stoffwechsel. Es gibt Leute mit einem langsameren Stoffwechsel. Mhm. Das spielt dann natürlich auch mit rein. Mhm. Sprich, das kann man am Ende des Tages nicht ganz so genau sagen. Also, spannende Frage, ein bisschen unbefriedigende Antwort. Aber es geht ja noch weiter.
Ja. Ich meine, als letzter Punkt dazu, man kann auf jeden Fall sagen, es gibt auch Autophagie, wenn man nicht hungrig ist. Also ich würde es so sehen, wenn man Hunger hat, ist vielleicht wahrscheinlich, dass man eben in der Autophagie ist. Aber es heißt nicht automatisch, wenn man keinen Hunger hat, dass man dann nicht in der Autophagie ist, weil wenn man eben gewöhnt ist an angenommenen Fastenintervalle etc., dann ist es durchaus möglich, dass man autophagischen Status hat und aber keinen Hunger. Also vielleicht das noch als allerletztes. Aber du hast vollkommen recht, es gibt noch einen letzten Teil hier. Der Frage ist Fragenkonglomerats vom Ralf und das ist nach einem Glas Rotwein, ist ja eigentlich eine Frage, die man oft kriegt. Ne? Das ist ja eigentlich häufig. Rotwein, manche haben es noch im Kopf, dass es gesund sein soll. So weit würde ich nicht gehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Glas Rotwein gesund ist. Aber es ist jetzt auch nicht tödlich gefährlich. Also ich würde jetzt
da unterbreche ich dich vielleicht nochmal ganz kurz auch für die Zuhörerinnen und Zuschauer, vielleicht kurz als Erklärung. Der Ralf hat uns natürlich auch einen kleinen Einblick in seine tägliche Routine geschickt. Mhm. Der hat, so wie ich das verstanden habe, einen sehr aktiven Lebensstil. Der geht auch ins Fitnessstudio. Er betreibt auch Intervallfasten und isst meistens so am Abend eine größere Mahlzeit und fastet dann für den Zeitraum bis in der Früh. In der Früh geht er dann ins Fitnessstudio und danach gibt es dann erst die nächste Mahlzeit. Das heißt, es gibt da so eine Fastenperiode von, sagen wir mal, 14 bis 16 Stunden. Und seine Frage, die bezieht sich jetzt auch darauf, wenn er jetzt nach dieser also nach dem Abendessen, so circa 3 Stunden nach dem Abendessen, noch gern ein Gläschen Rotwein trinkt, ist das ein Fastenbruch? Wie wirkt sich das aus auf die Autophagie? Resettet das Ganze? Geht es dann erst wieder los mit den, jetzt unter Anführungszeichen, Stunden, die man zählt?
In dem Kontext betrachtet oder aus der Linse gesehen, würde ich sagen, ja, dann ist es natürlich schon ein Problem, unter Anführungszeichen, wie gesagt, Rotwein, ob es jetzt gesund oder ungesund ist, das ist das ist überhaupt die Never-Ending-Debatte. Aber jetzt hier aus der Linse des Fastenbruchs ist es doch ein klarer Fastenbruch, weil es ist ein extrem energetisches, extrem hochkalorisches Getränk. Wein per se. Ja.
Alkohol hat viel Kalorien.
Ja, genau. Also genau. Jegliches alkoholische
Getränk
kann
ein Bier sein. Das spielt keine Rolle. Ethanol hat Kalorien und das
so ist es.
Bricht das Fasten.
Das bricht das Fasten. Also da können wir jetzt vielleicht einmal eine gescheite Antwort geben. Das ist ein Fastenbruch. Wenn das die Frage ist, ja.
Alles klar.
Müssen wir neu zählen anfangen. Ja.
Sehr gut. So viel zum Thema Autophagie. Da gab es jetzt sonst auch nichts mehr, was in diesen Bereich reinfällt. Deswegen wechseln wir jetzt zu Magnesium. Da gab es diese eine Folge, wo du auch verschiedene Magnesiumverbindungen besprochen hast. Und da kamen dann auch gleich 2 Fragen aus dem Publikum. Das war die erste Frage von der Sorika, die nochmal eine etwas genauere Ausführung haben möchte, welche Magnesiumverbindung wofür am besten genommen werden kann. Ich meine, Magnesiumverbindungen, da gibt es einen ganz großen Haufen. Da gibt es 15, da gibt es 20. Da kommt auch immer mal wieder was Neues raus. Da gibt es diese kleinen Briefchen, die sehr günstig sind, die man in Drogeriemärkten kaufen kann. Dann gibt es andere Produkte im Internet, dann gibt es Produkte in der Apotheke. Die haben alle eine unterschiedliche Zusammensetzung. Hast du da irgendwie eine Guideline? Und vielleicht kannst du uns auch zu diesen einzelnen Magnesiumverbindungen das ein oder andere noch erzählen.
Ja, die Guideline ist aus meiner Sicht heraus die, dass es wahrscheinlich selten gut ist, wenn man nur ein Monopräparat nimmt. Diese Magnesiumverbindungen, du hast gesagt, es gibt wahrscheinlich über 20 Stück, die haben alle ihre Vor- und Nachteile und oft ist die Kombination derer das, was wirklich die Magie ausmacht. Also die Kombi ist wahrscheinlich das Klügste. Die muss natürlich ein bisschen ausgewählt werden, auf was setzt man, auf welches Hauptding setzt man. Und es ist natürlich das billige und bekannte Magnesiumoxid, was viele ein bisschen eine negative Konnotation haben, weil es macht Probleme gastrointestinal. Es kann aber auch wieder positiv sein, wenn man natürlich Verstopfung hat. Also dann ist es natürlich wieder positiv. Ja, wenn man Verstopfung hat, kann man sich mit dem Magnesiumoxid behandeln. Ja, es wird die Darmtätigkeit anregen, weil es Wasser bindet und den Darm in Schwung bringt. Aber es ist jetzt zum Auffüllen von Magnesiumspeichern zum Beispiel nicht gut geeignet, weil es werden nur 4% vom Körper aufgenommen, wenn man 500 Milligramm eben, dann haben wir 20 Milligramm dann in der Aufnahme. Das ist also von der Bioverfügbarkeit her unbefriedigend. Also, aber auch hier, auch das hat eine Rolle, das Magnesiumoxid, nämlich zum Beispiel, wenn man ein Darmproblem hat, kann man das vorbringen.
Und es spricht natürlich auch nichts dagegen, wenn man das dann in einen Magnesiumkomplex zum Beispiel integriert. Genau. Am Ende des Tages bei diesen ganzen Magnesiumformen, über die du jetzt auch gleich noch sprechen wirst, da gibt es dieses große Thema mit den Verdauungsbeschwerden, mit den gastrointestinalen Nebenwirkungen.
Das
ist am Ende des Tages eine Funktion davon, wie viel vom Molekül, das man einnimmt, auch dann tatsächlich aufgenommen wird. Wenn man eine niedrige Bioverfügbarkeit hat, dann bleibt es halt einfach viel im Darm liegen.
Genau.
Und das ist ein Mineralstoff, das bindet natürlich auch Wasser und deswegen hat man halt dann auch diese typischen Verdauungsbeschwerden. Also das ist natürlich immer was, worauf man auch schauen kann, auch wenn man sich im Internet informiert.
Genau, und das ist eben immer das Evergreen Topic, das Thema beim Magnesium, Verdauung, wie wirkt sich es am Darm aus. Aber wie du sagst, Dosis macht das Gift, beziehungsweise Komposition, und da gibt es ja schlaue, mehr salzige Präparate, die dann das genau balancieren und die dann wirklich super funktionieren, wo eigentlich die Leute typischerweise keine gastrointestinalen Probleme zu befürchten haben. Ich möchte weiter fortfahren mit Magnesiumchlorid, also MgCl. Die Bioverfügbarkeit ist hier deutlich höher, also sagen wir bei 80%. Das ist durchaus beeindruckend und kann deswegen auch wirklich zum Supplementieren von Eisenmangel, Magnesiummangel auch verwendet werden. Ja. Es ist natürlich, im Dünndarm wird es resorbiert und wieder das Thema natürlich, wenn man viel nimmt, kann es natürlich auch wieder zu Darmproblemen kommen. Aber wie gesagt, man braucht nicht so viel zu nehmen, weil die Bioverfügbarkeit sehr gut ist. Also Magnesiumchlorid gute Bioverfügbarkeit. Magnesium bis Glycinat haben wir im Podcast, glaube ich, auch relativ ausführlich besprochen, gell? Hat auch eine hohe Bioverfügbarkeit, auch über 80%, ist eben das Magnesium fürs Gehirn, geht über die Blut-Hirn-Schranke und ist daher gut für kognitive Leistungsförderung und auch Schlafverbesserung, wenn wir da Themen haben, ja? Also Schlafverbesserung. Ein anderes noch, das ist auch entsprechend funktioniert, ist Magnesium-L-Trionat. Das hat auch eine Wirkung im Nervensystem, im kognitiven Nervensystem. Magnesium-Malat, also das Magnesium kombiniert mit Apfelsäure, ist auch mit einer gesteigerten Bioverfügbarkeit ausgerüstet, ja, und hat einen guten Effekt auf die Mitochondrien, Stoffwechsel, Energiestoffwechsel, weil es eine wichtige Rolle im Zitratzyklus innehat und daher als Energieversorger gesehen werden kann, wird gerne verabreicht bei Fibromyalgie, also wenn man Schmerzen hat, Muskelschmerzen oder Müdigkeit in den Muskeln, kann man das verwenden und das lindert diese Beschwerden relativ besser halt als andere Magnesiumverbindungen. Viele nehmen ja Magnesium aufgrund von irgendwelchen Muskelthemen. Ne? Mhm. Da wäre zum Beispiel dieses Magnesiummalat ein wirklich guter Vertreter. Das Magnesiumcitrat, das Magnesium mit Zitronensäure, also jetzt haben wir gerade Apfelsäure gehabt, jetzt haben wir Zitronensäure, ja, ist also mit der höchsten Bioverfügbarkeit von allen Magnesiumverbindungen und fördert die Verdauung und kann auch natürlich bei Verstopfungen wieder helfen, ja, wie auch viele Magnesiumsorten eher sinnvoll sein können. Und zum Schluss habe ich noch ein spezielles Magnesium mir rausgenommen, Magnesium-Orotat. Das ist eine Verbindung, die am effektivsten ist, um das Herz zu unterstützen. Gibt es auch Studien dazu tatsächlich. Scheint also gut zu funktionieren, auch im Sinne des Mikrobioms im Darm. Hat also gute Effekte, Herz, Darm, Bakterien. Wenn man da einen Akzent setzen will, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Und aus der Studienlandschaft hier nochmal, das ist Magnesium-Orotat, gibt es eine große, wirklich tolle Studie dazu, wo man eben sieht, dass bei Herzinsuffizienz das verabreicht worden ist und die Überlebensrate, Lebensqualität und Herzfunktion eigentlich stark oder zumindest signifikant gesteigert werden konnte. Sagen wir mal signifikant dazu. Wie stark es dann ist, ist immer natürlich eine Frage der Interpretation, aber es hat zumindest wissenschaftlichen Mehrwert hier bewiesen. Das heißt, im Bereich der Herzinsuffizienz kann man es tatsächlich sogar als Therapie vielleicht sogar sehen. Ja? Also als Teil der Therapie.
Ja, sehr spannend. Also es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr von diesen Formen, die werden wir natürlich jetzt hier auch nicht dann weiter besprechen. Das waren die am häufigsten in irgendwelchen Präparaten vorkommen. Ich glaube, deswegen war es auch nochmal wichtig für die Sorika, dass wir hier nochmal drauf eingehen. Was ich an der Stelle vielleicht auch noch ansprechen möchte, ist dieses Dosierungsthema. Mir geht es gar nicht darum, um die absolute Dosis, wie viel man jetzt nehmen sollte oder nicht nehmen sollte, sondern um dieses Thema, dass man Dosierungen aufteilt über den Tag hinweg. Es macht, da gibt es auch Studien dazu, mehr Sinn, wenn man diese Magnesium-Einzeldosen über den Tag verteilt nimmt. Das heißt, eine Kapsel, die 500 Milligramm Magnesium enthält, die man dann in der Früh zum Beispiel nehmen muss, da kommt am Ende des Tages weniger an, als wie wenn man die 250 Milligramm zum Beispiel in der Früh und dann auch 250 Milligramm von mir aus noch am Abend nimmt.
Der wichtige Punkt, ja.
Genau.
Auch hier, wenn man Darmprobleme angenommen haben sollte, kann man vielleicht hier Abhilfe schaffen, indem man das ein bisschen eintaktet.
Aufteilt.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Sehr spannend. Die Brigitte hat auch eine Frage, die wir jetzt nach diesem ganzen Vorwissen, das du uns da mitgegeben hast, wahrscheinlich auch ein bisschen schneller beantworten können. Und die Frage von der Brigitte war, ob sie denn mit einem Siebensalz-Magnesium nicht auch dann optimal versorgt ist, nach all dem, was wir jetzt über Magnesium wissen.
Magnesium ist einfach ein fantastisches Molekül, weil es ist in über 300 Stoffwechselvorgängen irgendwie eingebaut. Ja? Also es ist wirklich hochrelevant für unseren Organismus und daher auch wahrscheinlich bei unseren Zuhörern so gefragt und so beliebt. Ja? Und das Siebensalz-Magnesium, ich weiß ja, von Moleküle gibt es auch ein Siebensalz-Magnesium. Es ist definitiv eine smarte Präparation, weil wir haben eben vorher gesagt, wir haben eine Kombination hier von verschiedenen Magnesiumsverbindungen, Magnesiumstypen, die haben alle Stärken und Schwächen und in der smarten Komposition kann man eben die Stärken stärken, die Schwächen reduzieren und das ist sicherlich eine optimale Herangehensweise. Also Brigitte, gerne das verwenden und wenn du Individualisierungswünsche hast, wenn du irgendwas verändern möchtest dran, dann eben, wie gesagt, referenzieren wir uns auf unsere vorige Antwort, gell? Also man hat natürlich gewisse Möglichkeiten, Akzente zu setzen für Herzgesundheit, für Darmgesundheit, für ne, kognitive Themen, je nach Präparatsanführer, würde ich mal sagen, in einer Formulierung. Ne, wer welches Präparat ist anführend, kann man vielleicht einzelne Akzente setzen und herausstreichen.
Genau, da setzt jeder einen anderen Schwerpunkt. Das Thema Magnesium bringt uns vielleicht auch thematisch passend jetzt zur nächsten Frage. Es war mehr ein Kommentar oder eine Anmerkung als eine Frage. Und zwar hat sich der Achim bei uns gemeldet. Der ist selber auch sehr tief in diesem Sportthema drin, in diesem Trainingsthema als Sportlehrer. Mhm. Und der hat sich bei uns gemeldet, dass er den Unterschied zwischen HIIT, also H-I-T, mhm, und HIIT, H-I-I-T, spricht man natürlich gleich aus.
Ja.
Da gibt es natürlich einen kleinen Unterschied und ihm war es wichtig, dass wir den nochmal genauer ausführen.
Ja.
Also einfach da nochmal sagen, was ist da der Unterschied? Plus auch eine kleine Frage, welcher Reiz ist denn für die Mitochondrien entscheidend oder welcher Reiz ist denn für die Mitochondrien jetzt konkret besser? Jetzt, ich weiß, du bist kein Sportwissenschaftler, aber wir haben da natürlich auch im Team ein bisschen recherchiert, mhm, und da eine schöne Antwort vorbereitet.
Genau, das ist hier natürlich, gehen wir ganz tief rein jetzt hier, ne? Also das ist wirklich Spezialwissen, aber ich freue mich, dass wir eben hier in der Q&A-Session auch diese Gelegenheit haben, dass wir wirklich mal vertiefend hier auch sprechen, was wir vielleicht im normalen Podcast oberflächlicher drüber segeln, gehen wir halt hier wirklich in die Tiefe und der Achim hat zu Recht natürlich hier gespottet eine kleine Unsauberkeit, dass ich nämlich einfach HIIT-Training verallgemeinert habe. Im Wort ist es tatsächlich recht ähnlich, weil eben HIIT und HIIT von der Aussprache her ist es wirklich ja gleich, aber natürlich das HIIT, also High Intensity Interval Training, das kommt aus dem Ausdauersport. Ja? Und ganz vereinfacht gesagt, es ist einfach, du radelst extrem hardcore, so schnell du kannst für ein paar Minuten und dann radelst du wieder ganz leicht und dann radelst du wieder Vollgas. Ne? Also jetzt ganz, wirklich ganz in der Banalität hier gesprochen. Das ist HIIT, also High Intensity Interval Training. Und das ist natürlich jetzt nicht das, was wir beim Krafttraining machen. Also beim Krafttraining läuft das Ganze schon anders ab. Aber das HIIT, was eben beim Krafttraining unser Thema war, was ich eben auch als sehr zellgesundheitsfördernd herausgestrichen habe und vor allem für die älteren Patienten, die sich dem Ganzen ja oft ein bisschen versperren, die ja oft stark in der Ausdauer drinnen sind, aber eben im Krafttraining nicht so drinnen sind, für die wäre es ja besonders wichtig. Also das ist eben High-Intensity-Training. Das ist einfach ein Konzept, wo wir sehr stark an die Limits gehen, der Kräfte der Leute. Das heißt, sie machen einen kurzen Satz, also mit wenig Wiederholungen, zum Beispiel 3 bis 5 Wiederholungen und sind aber wirklich nach den 3 bis 5 Wiederholungen komplett blattmuskulär. Der Muskelkraft ist aufgebraucht. Ja. Das wäre diese Art von Trainingskonzept. Ist natürlich nicht das Gleiche, wie jetzt, wenn man sich das im Ausdauerbereich vorstellt, nochmal zurückkommend auf mein Beispiel vom Radlfahren. Aber von der Idee ist es trotzdem schon ein bisschen das, man geht ans Limit, ja, und dann macht man halt, ne, dann wieder kurze Erholung und dann zack wieder. Und beim Krafttraining ist es eben so, dass das besonders die Fast-Twitch-weißen Muskelfasern ansteuert. Und das sind eben die wiederum uns helfen, bei der Sarkopenie im Alter gegenzusteuern, die uns dem Muscle Bulk, also der Muskel, Volumen des Muskelfleisches sozusagen hier ermöglichen, das zu halten. Das ist ja was wir verlieren, je älter wir werden. Und da ist das wichtig. Ja, da ist das sehr wichtig. Und der Achim fragt wegen der Mitochondrien-Situation. Also aus meiner Sicht ist eben was die Muskelfasern, ja, so stark aktiviert, die Fast-Twitch-Fasern, die Muskeln sind natürlich komplett voll mit Mitochondrien, ist auch das eigentlich aus meiner Sicht der führende Reiz. Ja. Also oder Mario, was sagst du da dazu?
Nee, ganz genau. Was man vielleicht an der Stelle bei diesem HIIT-Training, also HIIT, meine ich jetzt auch oft vergisst, bitte nicht einfach ins Fitnessstudio gehen, sich 100 Kilo auflegen und Bankdrücken gehen. Das ist natürlich ein sehr, sehr hohes Gewicht und das muss man natürlich unter Aufsicht machen. Also genau. man sollte das nicht, wenn man wenig Sporterfahrung hat, wenn man wenig Trainingserfahrung hat, nicht einfach diese hohen Gewichte nehmen und dann versuchen, Übungen zu machen und schauen, wie oft man das schafft. Da muss man ganz, ganz auch, da muss man auch sehr auf diese Ausführung der Übungen achten, dass man die richtig macht, dass man die gelenkschonend macht. Das spielt natürlich genauso eine wichtige Rolle, wie dass man diese Übungen überhaupt macht, ist natürlich auch, dass man sie richtig macht.
Mhm.
Das heißt, das war, glaube ich, auch noch eine kleine Anmerkung vom Achim. Der Reiz ist wichtig, der ist auch gut für die Langlebigkeit, auch in einem etwas höheren Alter, aber man muss auch aufpassen, dass man das richtig macht und unter Anleitung macht. Ganz genau.
Genau, also ich würde noch kurz zusammenfassend sagen, das HIIT, das man wirklich gut ausformulieren hier, ist ja optimiert, um das VO2 Max zu steigern und damit natürlich auch, ist es schon relevant für die Mitochondrien. Ich wollte es nur deswegen sagen, weil ich vorher gesagt habe, das Krafttraining, das Intervalltraining im Muskelbereich, im Muskelkraftbereich ist gut für die Mitochondrien. Natürlich, aber auch hier, also ich glaube vielleicht, dass wir es vereinfacht nochmal zusammenfassen hier, bevor ich mich hier noch mehr weiter ins Ausrede. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass diese Art des Trainings mit hoher Intensität und dann wieder eher Pausen, aber dann wieder ans Limit zu gehen, wirklich das ist, was eigentlich die Mitochondrien brauchen.
Und aktivieren.
Ja.
Genau, das war eine schöne Zusammenfassung. Also wir haben jetzt den Unterschied erklärt. Es gibt dieses HIT und dieses HIIT-Training. Genau. Und am Ende des Tages hat beides seine Berechtigung. Wenn man jetzt das Buch Outlive von Peter Attia gelesen hat, der schreibt viele, viele Kapitel über das Thema VO2 Max und wie wichtig diese VO2 Max ist, auch im Alter und vor allem, dass man die auch möglichst lange hochhält. Also es hat das HIIT-Training einfach für den Erhalt der Muskelmasse eine wichtige Bedeutung und natürlich auch diese Trainingskapazität, dass man sich die auch überhaupt erhält. Das kann man mit diesem HIIT-Training erhalten.
Mhm. Gut.
Sehr gut. Jetzt haben wir das schön zusammengefasst.
Ja.
Die Frage vom Achim, dann machen wir weiter mit der Frage vom Patrick. Und der Patrick hat eine lokale Frage, nämlich ob es in München eine Möglichkeit gibt, einen DEXA-Scan zu machen, um die Fettverteilung im Körper zu sehen. Vielleicht kannst du an der Stelle nochmal kurz erklären, was ist ein DEXA-Scan und wofür macht man denn eigentlich einen DEXA-Scan?
Also ursprünglich ist dieser DEXA-Scan entwickelt worden, um Knochendichte zu messen. Ja, hat eine niedrige Strahlenbelastung, also Knochendichte-Messung war das klassische Thema. Man kann eben aufgrund dessen, dass man die Knochen gut messen kann, kann man auch die Weichteile gut abgrenzen und kann damit auch die Fettverteilung besser darstellen als mit jeder anderen Messmethode. Und das haben wir im Podcast erwähnt und das stimmt auch, aber tatsächlich hat sich das natürlich jetzt in der praktischen Medizin noch nicht weltweit niedergeschlagen. Ja? Und es ist tatsächlich so, wir haben uns jetzt schlau auch ein bisschen gemacht, also haben uns versucht schlau zu machen hier, wir haben niemanden gefunden, der das jetzt explizit anbietet hier in München. DEXA-Scans auf jeden Fall, also die Knochendichte-Messungen, die gibt es natürlich, aber dass jemand auch dann den Weichteil Apparat sich anschaut, beziehungsweise die Fettverteilung genau anschaut, das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, es könnte schwierig sein, die Ärzte dazu zu bringen, das zu machen jetzt aktuell, weil sie natürlich in der Hinsicht nicht wahnsinnig viel Erfahrung haben noch. Aber es gibt natürlich jetzt in Amerika zum Beispiel, gibt es langlebigkeitsmedizinische Privatinstitute, die natürlich sowas dann gezielt anbieten. Ja. Das ist eigentlich ein bisschen wie das Ganzkörper-CT, das Ganzkörper-MR, das wird ja auch in Amerika, ich würde jetzt nicht sagen, an jeder Ecke angeboten, aber das kriegt man schon relativ leicht in den Metropolen, ist ja bei uns eigentlich auch de facto unmöglich. Also wenn man einen Ganzkörper-MR machen möchte in München, also ich wüsste nicht, wie man, also ohne Indikation, also das heißt ohne irgendein Krankheitsbestehen das, oder Verdacht, ist nicht leicht zu bekommen. Also da sind wir noch nicht so weit.
Ja, das ist klar. Also vielleicht an der Stelle auch ein kleiner Appell an unsere Community. Falls ihr jemanden kennt, der einen DEXA-Scan in München macht zur Abschätzung der Fettverteilung oder vielleicht auch an anderer Stelle in Deutschland, schreibt uns das gern. Dann können wir das auch dem Patrick weitergeben beziehungsweise in Zukunft dann auch in die Shownotes hineinschreiben. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Arzt oder Ärztin, die jetzt zuhört,
die sich sowas vielleicht auf das spezialisieren möchte.
Ganz genau. Es gibt auf jeden Fall Bedarf und der Patrick würde vorbeikommen.
Ja. Und wir vielleicht auch noch.
Und wir vielleicht auch.
Ja, genau.
Alles klar. Jetzt haben wir heute schon wieder sehr viel besprochen und ich glaube, wir lassen es jetzt für diese Folge auch schon wieder gut sein mit den Fragen. Mhm. Ich freue mich schon auf die nächste Fragerunde und da haben wir auch schon wieder viel, viel Spannendes an Input bekommen. Auch einige Themenvorschläge war da dabei, die wir uns natürlich auch notiert haben, die wir, wie gesagt, gerne aufgreifen. Also falls es da was gibt, Themenvorschläge, Fragen oder falls wir eure Fragen zum Beispiel auch nicht gut beantwortet haben und ihr gerne noch weitere Informationen haben möchtet, dann einfach schreiben. Bitte einfach melden. Es kann auch gern ein Kommentar auf YouTube sein. Ich meine, den Podcast gibt es auch auf YouTube, deswegen sitzen wir hier auch vor einer Kamera und nicht nur vor einem Mikrofon. Und sonst...
Das ist ja besonders schön auf YouTube.
Ganz genau.
Ja, da kann man uns die ganze Zeit zuschauen.
Da kann man uns die ganze Zeit beim Reden zuschauen. Das ja, kann schön sein, kann nicht schön sein.
Kann auch grausam sein natürlich. Ne?
Genau, genau. Aber dann kann man, da hat man auch die Möglichkeit, das nur auf Spotify oder auf Apple sich anzuhören.
Kann man und, dann hin wieder wechseln, kann man dann wieder zurückwechseln.
Genau, da muss man nicht zuschauen, da kann man auch nur zuhören. Ja. Ganz genau. Alles klar, Dominik, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und ich freue mich schon wirklich sehr aufs nächste Mal in unser beider Lieblingsformat.
Ja, ich freue mich auch.
Ciao.
Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.